Ich habe dann meine Gedanken eigentlich komplett umgedreht. Ich habe dann daraus so eine Stärke entwickelt und war immer so optimistisch und gut drauf. Ja, das ist sogar so weit gegangen, dass ich sogar die Ärzte dann schon aufpäppelt habe und denen Mut zugesprochen habe. Und nicht umgekehrt.
Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs, Baby. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Hallo du, ganz wundervoll, dass du heute zu einer neuen Folge Let's Talk About Krebs, Baby gefunden hast. In der kommenden Stunde sprechen wir unter anderem über ein Thema, das uns alle in den letzten beiden Jahren wirklich beschäftigt hat, nämlich soziale Isolation. Dank der Pandemie können wir inzwischen alle besser mitreden, als uns das wirklich lieb ist. Krebspatientinnen sind allerdings auch viel zu oft mit dem Thema Isolation konfrontiert. Sei es, dass sie sich selbst aus gesundheitlichen Gründen isolieren müssen, aber auch aus Stigmatisierung, Unverständnis oder Angst vor dem Thema isolieren sich diese Menschen einerseits selbst oder werden von ihrem Umfeld abgeschottet. Als ich darüber nachdachte, wessen Erfahrungsschatz ich hierfür anzapfen möchte, ist mir sofort Isabella eingefallen. Sie ist quasi die Queen of unerwarteter Isolation, denn Isabella ging als junge Frau von einem Hausarztbesuch ratzfatz mit der Diagnose akute myeloische Leukämie gleich für mehrere Monate in Isolation. Isabella ist aber auch die Queen of positives Denken und hat überhaupt einige Lebensweisheiten für uns parat. Wie ihre Geschichte lautet und wie beeindruckend sie mit ihrem Weg umgegangen ist, bitte hör einfach selbst. Ich wünsche uns und dir ein gutes Gespräch. Isabella, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du mit uns, in dem Fall mit mir, auf ein Podcast-Gespräch triffst. Ich freue mich echt. Magst du dich kurz einmal vorstellen? Wer bist denn du und was machst denn du?
Ja, also ich bin die Isabella. Ich komme aus der Steiermark, aus Österreich. Ich bin 30 Jahre alt und bin als Buchhalterin berufstätig und kämpfen wieder zurück ins Leben.
Ja, das ist einmal schon eine gute Vorankündigung. Du kämpfst jetzt zurück ins Leben. Warum zur Hölle kämpfst du dich zurück ins Leben?
Ja, kämpfen klingt jetzt gar so dramatisch. Schlimmste habe ich eigentlich schon hinter mir. Und ja, also ich habe vor ziemlich genau vier Jahren die Diagnose akute myeloische Leukämie erhalten. Und das war vor 4 Jahren ziemlich Tragödie, weil ich war damals noch sehr, also ich bin jetzt auch noch jung natürlich, aber mit 26 Jahren Diagnose Krebs im Endstadium, weil war dann schon sehr herausfordernd. Ja,
ja, das denke ich mir. Erzähl mal, was ist denn genau passiert? Das heißt, du bist zum Hausarzt gegangen.
Genau, also das war ein ganzer Zufallsbefund, komplett überraschend. Ich bin die ganze Woche normal noch arbeiten gewesen, bis zum Freitag, und dann am Samstag in der Früh habe ich mich einfach nicht gut gefühlt und habe gedacht, ich habe die Grippe oder Fieber habe ich gehabt, und bin dann daraufhin zum Hausarzt gegangen bei uns im Ort. Und ja, und von dem Hausarztbesuch bin ich dann irgendwie nicht mehr nach Hause gekommen. Also der hat dann Blut abgenommen und dann war sofort klar, dass ich Leukämie habe, und bin dann eine Stunde später schon als Notfall ins Krankenhaus auf der onkologischen Abteilung eingeliefert worden.
Mhm. Und was ist dann passiert? Ich meine, das ist mal unabhängig davon, dass ich mir das währenddessen, wie ist denn das gewesen? Weil der sagt zu dir, hey, wir fahren jetzt mit der Rettung ins Krankenhaus und du gehst in die Onko.
Also ich kann mich noch erinnern, ich bin vor ihm gesessen und habe Die erste Reaktion war einmal, ich habe ausgelacht, weil, also auf die Art, wie kann ein Hausarzt so eine Diagnose festlegen, dass sie da sicher, es ist sicher ein Irrtum, das kann nur ein Irrtum sein. Und er hat mich aber dann gar nicht mehr aufstehen lassen, weil er es nicht mehr verantworten wollte, dass ich halt alleine noch rausgehe. Und er hat dann gewartet, bis mich jemand abholt. Und sonst hätte er mir die Rettung geholt. Und dann ist so langsam, habe ich das verdaut, aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat mich abgeholt. Und also wir haben eigentlich noch gescherzt und haben gesagt, das ist sicher ein Irrtum. Also das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Ja, dem war dann leider nicht so.
Ja, das heißt, die haben die dort aufgenommen und nochmal Blut abgenommen wahrscheinlich?
Ja, genau. Ich bin sofort in die Röhre gekommen, was wir ja gar nicht angeschaut haben, ob die noch in Ordnung sind. Und dann sind spezielle Blutkulturen abgenommen worden. Und so gegen die Mittagszeit oder hat man dann schon gemerkt, es ist ein bisschen eine Unruhe erstanden. Es war damals, das war eine relativ junge Ärztin, die da bei der Diagnose vor Ort war. Sie haben dann mein Blut mit Blaulicht auf Graz geführt und dort haben sie es dann nochmal untersucht und eine Stunde oder zwei Stunden später hat sie das dann bestätigt, dass ich eine akute myeloische Leukämie mit 95% Krebsbefall habe, also ins Stadium.
Mhm. Wie hat man sich das erklärt, dass man das so übersehen hat können?
Die Anzeichen meiner Leukämie waren natürlich schon die letzten Monate zuvor da. Aber ich glaube, ich habe die einfach nicht ernst genommen. Also ich habe mir irgendwie alles selbst erklärt. Nasenbluten, das war die trockene Heizluft für mich. Die Müdigkeit, ja, bist halt immer müde. Vielleicht vom vielen Arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir, also mit 26 Jahren, wer denkt da irgendwie schon an Krebs? Also ich zumindest nicht.
Niemand.
Also es war für mich eigentlich utopisch. Ja, es war also...
Verständlich. Gut, das heißt, du bist dann nachher dahin gekommen, die haben gesagt, 95%iger Krebsbefall, Endstadium. Was dann? Was bedeutet das?
Oh, was bedeutet das? Also ich bekomme gerade selbst wieder Gänsehaut, wenn ich an diesen Tag zurückdenke. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das gar nicht mehr so aufgenommen in meinem Kopf. Also ich bin von dem Untersuchungsraum rausgegangen und ich wollte mit meiner Mama und mit meinem damaligen Freund mit nach Hause fahren, weil am Montag muss ich ja wieder in die Arbeit und ich habe eigentlich keine Zeit für Krankenhaus und ich habe das, was mir die Ärzte gesagt haben, wie schlecht das es schon um mich steht, das habe ich gar nicht mehr realisiert im Kopf.
Ja, das war wie denn auch?
Ich stelle mir das so vor wie ein schwerer Autounfall, wo man in so einem Schockzustand ist. Das nimmt man alles nicht mehr auf.
Mhm.
Und es ist dann so weitergegangen, also meine Mama hat viele Überredungskünste gebraucht, dass ich im Krankenhaus geblieben bin, weil ich es einfach nicht glauben habe können. Ich bin dann natürlich geblieben. Meine Mama ist nach Hause gefahren und mein Freund und die haben mir dann Kleidung und Waschutensilien gebracht, weil ich habe nichts holen dürfen, auch nicht. Und ich bin dann einmal erst versorgt worden mit Blutkonserven und Thrombozyten. Mhm. Und am gleichen Abend ist dann schon die erste Chemotherapie gekommen.
Mhm. Beide waren es aber schnell, ha?
Puh. Ja. Ja.
Und wie viel Chemos oder wie darf man sich das vorstellen? Also wie ist die Medikation da?
Die erste Medikation war 7 Tage, 24 Stunden durchgehend Chemo.
Mhm.
Man wird 15 Minuten am Tag von den Schläuchen entfernt, wo man die Möglichkeit hat, sich kurz zu waschen und dann geht es eigentlich schon wieder weiter. Ja, 2 Tage drauf bin ich dann schon ins Isolierzimmer verlegt worden, weil bei einer Leukämie durch die Stammzelltransplantation das Immunsystem ziemlich auf Null gefahren wird und da wird man dann isoliert.
Mhm. Also zur Erklärung, man muss auch sagen, es ist ja wichtig, dass das Immunsystem auf Null kommt, damit die Stammzellen nicht abgestoßen werden, oder? Also das habe ich jetzt schon richtig verstanden.
Das war jetzt bei der Stammzelltherapie dann notwendig, aber bei der ersten Chemo ist das eigentlich so bei der akuten Leukämie einmal so eine akute Ersttherapie, um diese Blastenbildung so gut wie möglich zu stoppen.
Mhm.
weil man muss dazu sagen, eine akute Leukämie ist so schnell wachsend, das führt unbehandelt innerhalb von 2-3 Wochen zum Tod. Also,
okay.
Und nachdem ich schon 95% Befall gehabt habe in meinem Knochenmark, also die Ärzte haben gesagt, so 10 bis 14 Tage hätte ich, wenn überhaupt, noch gelebt. Und dann wäre gar keine Hilfe mehr gewesen für mich. Mhm. Sie haben gar nicht gewusst, ob sie überhaupt noch was für mich tun können. Also es war ein Versuch, das haben sie mir auch immer gesagt. Aber gleichzeitig ist mir auch gesagt worden, dass die Chemo so hoch toxisch ist und so aggressiv auch ist und so stark ist bei dieser akuten Leukämie, dass halt auch jederzeit so ein Multiorganversagen kommen kann. Also ich kann es gar nicht beschreiben, was da in mir vorgegangen ist, aber es war völlig surreal, die ganze Situation.
Mhm. Man ist ja Gott sei Dank in der Phase noch in der Kraft irgendwie, oder? Also so, zumindest, weil es durch das, dass es so schnell geht, kann ich mir vorstellen, ist der Vorteil, dass du wenigstens noch irgendwo Energie auch hast, oder?
Ja, schon. Also mir hat man das so erklärt, meine Psyche hat mich irgendwo auch geschützt. So hat mir das eine Psychologin damals erklärt. Sie hat gesagt, wenn ich das jetzt alles realisieren würde, was jetzt auf mich einprasselt, Krebs, Endstadium, Organversagen, Isolation, kein Kontakt zur Außenwelt, dann würde ich wahrscheinlich vom Fenster aus springen, hat sie gesagt. Das kommt erst nach und nach später. Und das war bei mir aber wirklich so, dass ich das alles nach und nach realisiert habe, was da überhaupt gerade passiert. Also ich glaube, den ersten Chemo-Zyklus, diese erste Woche, da war ich also wie auf einer Wolke und habe immer gehofft, dass ich aus diesem Albtraum wieder wach werde und der Film endet. Also das war komplett surreal, diese Situation.
Ja, das verstehe ich. Also bei mir war es ja, ich sage jetzt einmal, ich kann das insofern extrem gut nachvollziehen, weil ich Ähnliches erzählen würde, nur bei mir war es halt Kindergeburtstag, gell, dagegen. Aber ich kann das schon auch bestätigen, dass auch, wenn, also in der Sekunde, wo man dir diagnostiziert, da schaltet das Hirn ab. Also du hast nur die Information, ich habe scheinbar Krebs. Oder eine Person, die mir sehr nahe steht, hat offensichtlich Krebs. Das ist, glaube ich, eher das.
Ja.
Eine Person, die ich sehr gut kenne, die hat Krebs scheinbar.
Ja, es war, also ich weiß noch, ich habe mich im Spiegel angeschaut. Die Chemo ist bei mir reinpumpt worden und habe mir gedacht, echt jetzt? Ist das jetzt wirklich ein Thema und ich habe jetzt wirklich Krebs und bald keine Haare mehr? Also das war, also, das hat ein paar Wochen gedauert und wirklich realisiert, glaube ich, habe ich es erst, wie dann die Haare zum Ausfallen begonnen haben und dieses Optische dann auch da war, dass man im Spiegel schaut, okay, oh Gott, du schaust jetzt wirklich so aus. Das siehst du ja eigentlich immer nur im Fernsehen oder vom Hören sagen, aber das betrifft dich selbst nie.
Mm. Ja, kann ich bestätigen. Mhm. Es reicht diese Zeit, gell, bis die.
Ja.
Also ich sage jetzt einmal, ich glaube, das ist eh ganz gut, dass es erst ankommt, wenn die Haare weggehen. Dass man schaut dann einfach ein Krebspatient zurück aus dem Spiegel.
Richtig, ja genau. Und das tut weh, das tut zuerst wirklich weh.
Mm. Deine Geschichte ist wahrscheinlich die von vielen Krebspatientinnen und Krebspatienten. Nur deine ist einfach insofern im Zeitraffer und um alles, was da dazu gehört zu einem Krebsdasein, ist bei dir einfach in der Potenz. Krebstherapie, die jetzt in einem normalen Ausmaß abläuft, sage ich jetzt einmal, sagt man ja, schütz dich selber, geh nicht viel unter Leute, schau, dass dein Immunsystem oder pass auf mit deinen Leukozyten, du bist da anfällig für Krankheiten etc. etc. Bei dir war es ja wirklich so, dass du ins Isolationszimmer hast müssen. Wie lange bist du denn da drinnen gewesen?
4 Monate.
Mhm.
Ohne Pause.
Boah. Wie hat man die da können besuchen?
Mhm. Man kann sich das so vorstellen. Ja, ich glaube, ein Gefängnis ist. Beim Gefängnis habe ich noch den Vorteil, dass ich frische Luft atmen kann.
Mhm.
Weil nicht einmal das habe ich dürfen. Man wird da komplett abgeriegelt. Man hat seine eigenen 4 Wände. Und eigenes Badezimmer. Das Krankenpersonal und die Ärzte, die kommen mit einer Schutzkleidung in den Raum. Im LKH Graz war das zum Beispiel so, da war eine eigene Station mit 6 Isolierzimmern und in diese Station ist man nur durch eine Schleuse gekommen. Mhm. In der Schleuse hat sich der Besuch umziehen müssen und dann Schutzkleidung, Schuhe, Oberteil, Handschuhe, Mundschutz, Kopfbedeckung anziehen müssen. Und so haben sie dann zu mir ins Zimmer rein dürfen.
Mhm. Und wie oft haben Sie die besuchen dürfen und wie lange haben Sie bleiben dürfen?
Ja, also ich habe mich eigentlich auf 2 Personen beschränken sollen und ich habe mich dann halt für meine Mama und für die engste Familie und Geschwister entschieden und die haben mich dann besuchen dürfen. Aber Freundeskreis, das wäre dann auch schon wieder zu viel gewesen, weil natürlich jeder von außen tragt ja auch irgendwie wieder was mit hinein und das ist dann während der Stammzelltransplantation gefährlich.
Mhm. Das heißt, vielleicht sollte man die Geschichte noch erzählen, die Stammzellentransplantation, langes Wort, man wird ja Hangman-Spiel wahrscheinlich damit gewinnen. Da gibt es ja total eine süße Geschichte dazu, weil es hat jemand bestimmtes der Leben retten dürfen.
Ja. Bei all der Dramatik damals hat es dann einen Hoffnungsschimmer gegeben und zwar habe ich das Glück gehabt, dass meine ältere Schwester Stammzellspenderin für mich passt hat. Und Glück sage ich deshalb, weil das glaube ich auch 1 zu 500.000 die Chancen sind unter Geschwistern, dass das genetisch so übereinstimmt und ich habe da eigentlich meinen Lotto 6er gewonnen.
Gott sei Dank, wirklich wahr. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr die Chance und die Möglichkeit dazu habt, lasst euch bitte typisieren. Es könnte passieren, dass ihr plötzlich zum Helden werdet oder zu der Heldin, weil wenn ihr die Person findet oder wenn die Person, die euch braucht, findet, dann könnt ihr tatsächlich diesen Menschen ganz schnell das Leben retten.
Unbedingt.
Unbedingt, geht ganz einfach. So schnell wird man zum Helden, ohne dass man viel tut.
Die Stammzelltypisierung läuft eigentlich ganz einfach ab. Für die Ersttypisierung reicht ein Wangenabstrich. Das wissen eigentlich die wenigsten. Also du kannst dir zum Beispiel auf www.gebenfürleben.at einen Wangenabstrich nach Hause schicken lassen. Du machst dann diesen Wangenabstrich und schickst das einfach wieder retour. Und das reicht tatsächlich für die Ersttypisierung, weil da werden Gewebemerkmale erhoben im Labor und mit viel Glück bist du vielleicht ein Held für einen Leukämiepatienten. Und in weiterer Folge solltest du als Spender in Frage kommen, wirst du natürlich ganz einfach kontaktiert und dann geht's in weitere Untersuchungen, wo Blut abgenommen wird etc.
Mhm.
Aber für die Ersttypisierung reicht der Wangenabstrich.
Das sind wir jetzt eh alle gewohnt inzwischen, wie ein Abstrich geht.
Ja,
wo
richtig.
Auch immer stattfindet.
Richtig.
Also das kann jetzt echt kein Problem mehr sein heutzutage.
Richtig, richtig.
Isabella, wir haben dich ja ganz am Anfang gefunden, weil du Krebsbloggerin warst. Du hast ein bisschen erzählt aus deiner Geschichte und so ist es eigentlich entstanden, dass wir als Kurvenkratzer auf dich zugekommen sind. Magst du nur ganz kurz sagen, was war das Wichtigste, warum hast du mit dem Bloggen gestartet?
Damals habe ich mit meinem Krebsblog gestartet, um natürlich Aufklärung über Stammzelltransplantation und schwerpunktmäßig die Stammzellspende Aufklärungsarbeit zu leisten und ja, und für mich war es während der isolierten Zeit eine Möglichkeit, mit der Außenwelt und mit Freunden und mit Menschen zu kommunizieren. Es war echt ein cooles Tool für mich, damit ich nicht ganz abgeschottet bin.
Mhm. Ja, super. Das heißt, du bist da in diese Isolierung reinkommen oder in diese Isolation.
Ja.
Der Mama hat dich besucht und noch eine Person mehr. Ja, und dann ist man mal da. Wie geht es einem da psychisch?
Wie geht's einem da psychisch? Komischerweise, also das ist eigentlich so die Frage, die mich die meisten fragen, weil sie das Außenstehende so gar nicht vorstellen können, wie man sich da fühlt. Aber währenddessen muss ich sagen, ja, ich war eingesperrt, aber ich war so körperlich so schwach und krank. Es ist schwer, das einem gesunden Menschen zu erklären, weil ein gesunder Mensch, der ist ja voller Energie. der wenn der eingesperrt ist, der will sich bewegen, der will ja was machen oder was arbeiten und irgendwas oder Sport machen. Aber wenn man, ich sage dann immer zu den Leuten, okay, wenn du jetzt eine schwere Grippe hast, liegst du ja auch im Bett. Also und ich war ja ums hundertfache kranker während der Stammzelltransplantation und ich habe oft tagelang gar nicht aufstehen können, weil ich dann schon wieder kollabiert wäre und ohnmächtig geworden bin, so schwach war ich. Und es war halt so in diesem Moment. Und ja, bei mir ist das Psychische wirklich erst viel später gekommen. Ich war schon vom Krankenhaus zu Hause nach der Stammzelltransplantation und bei mir ist das so ein Jahr danach, wie ich mal das Gröbste vorbei war, ist bei mir der psychische Zusammenbruch gekommen.
Ich glaube, das ist aber ganz normal, wenn man die Kampfhaltung loslässt und sagt, okay, pfuh, jetzt habe ich es geschafft. Dann
das schildern eigentlich ja die meisten Krebspatienten so, dass das Psychische erst später kommt. Ja,
ja, es gibt so, also so bei mir war es so 6 bis 8 Wochen nach der primären Behandlung, wie dann, also 6 bis 8 Wochen, nachdem ich gesagt habe, pfuh, jetzt habe ich es geschafft.
Ja.
Da hat es dann einen emotionalen Weg, also da bin ich einfach komplett weggebrochen. Mhm. Also, und das Umfeld hat das überhaupt nicht mehr verstanden, weil zu dem Zeitpunkt bist du ja, jetzt hast du es doch geschafft, was willst du denn überhaupt?
Richtig, ja.
Also, was fängst du denn jetzt damit an? Also, du hättest ja viel früher an. Aber ich glaube, man hat gar keine Energie dafür, dass es am Scheiße geht, was die meinen.
Es ist echt schwierig, das dein Umfeld zu erklären. Es ist bis heute noch schwierig.
Ja. Wie machst du das?
Mittlerweile erkläre ich nichts mehr. Ich sage, meistens ist es alles okay und wenn ich wirklich das Bedürfnis habe oder mir geht es psychisch schlecht, dann hole ich mir Hilfe, psycho-onkologische Unterstützung. Meine Mama ist die beste Ansprechperson für meine Krebsthemen, die natürlich noch da sind, psychisch. Und ansonsten versuche ich, wieder ins Vertrauen zu kommen. Das Vertrauen in den Körper wieder zu erlangen.
Wie gelingt dir das?
Wenn gar nichts mehr geht, dann fahre ich zu meinem Hausarzt, lasse mir Blut abnehmen, alles, was nur irgendwie geht. Und dann kann ich meinem Kopf sagen, okay, schau, es ist alles in Ordnung.
Ja.
Das Blutschwärmerl ist keine Leukämie.
Ja.
Und es kommt oft vor. Also das ist sicher alle 2 bis 3 Monate.
Ja. Verstehe ich aber.
Dass ich unruhig werde oder ich brauche eigentlich nur ein Blutschwammerl oder irgendwas Auffälliges bemerken, ist bei mir der Kopf, sagt immer, es ist Krebs. Und das ist das Gemeine an dieser Krankheit. Man wird das, glaube ich, nie ganz los.
Nein.
Und es ist sehr schwer gewesen, weil gerade nach einer Stammzellentransplantation, es ist ja nicht nur mit der Transplantation abgetan gewesen, sondern man muss dann noch das erste Jahr überhaupt bei bis zu 40 Medikamente am Tag schlucken und ist wöchentlich im Krankenhaus und muss alles, was der Körper so, alles, was auftritt, muss man den Onkologen melden auf der KMT und das dann wieder abzulegen, ist dann wieder ein eigener Prozess gewesen. Also das ist bis heute noch schwierig für mich.
Dass der starke Fokus auf den Körper wieder weniger wird, meinst du?
Ja.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube auch nicht, dass man das ablegt. Das habe ich, also habe ich 10 Jahre später noch, dass wenn mein Körper irgendwas macht, was ich nicht erkenne, also was ich nicht gewohnt bin, dann ist das erste Mal der Gedanke, dass da irgendwas offensichtlich nicht rund läuft. Und dann der zweite Gedanke ist, wahrscheinlich bin ich wieder krank. Und dann muss ich mich ins Hier und Jetzt holen und sagen, so Blödsinn, jetzt beruhig dir mal und lass uns das einmal quasi auf der Sachebene anschauen, was könnte das wirklich sein?
Richtig, ja. Aber es ist dieses Hier und Jetzt, es ist nicht leicht, das auch wirklich zu leben. Also das klingt immer so wie eine Metapher, aber es ist dann tatsächlich, wenn man mal Krebs gehabt hat, ich glaube, es geht uns alle ähnlich. Es ist schwerer, als man sich denkt.
Ja, bestimmt.
Und Achtsamkeit ist da ein großes Thema, ich glaube, für uns alle. Und sie wieder in die Gegenwart zu holen. Es gibt da viele Atemübungen, die was ich mache, oder Meditationen. Und so versuche ich, mich wieder runterzuholen. Und wenn nichts mehr nützt, dann zum Arzt.
Du, aber das ist eh, dann sieht man schwarz auf weiß, alles ist in Ordnung, oder?
Genau.
Also,
genau.
Das verstehe ich ja. Und dann hat man wieder ein bisschen einen sicheren, ich habe das immer so empfunden, als wäre das einfach so das eine kleine, sichere Insel und von der kann ich jetzt wieder ausgehen.
Ja.
Und quasi bis daher habe ich es jetzt geschafft und die Ausgangslage ist eine gesunde und dann kriege ich meinen Kopf auch wieder in den Griff.
Genau, genau.
Weil du sagst, ins Hier und Jetzt kommen, ich kann mich erinnern, für mich, oder es ist immer so, wenn ich in der Sekunde, wo ich anfange, mit meinen Ängsten rumzukämpfen, dann merke ich, dass das Hier und Jetzt eigentlich das Einzige ist, was mich wirklich wieder rausholt.
Ja.
Wie gehst du damit um? Also wie hilfst du da?
Ich versuche es einmal so zu erklären, als dann mein psychischer Zusammenbruch gekommen ist. Ich habe eine schwere Angststörung, Panikattacken entwickelt und schwere Depressionen entwickelt. Da habe ich dann gelernt, gemeinsam mit meiner Psychologin Achtsamkeit und das zu praktizieren. Und ich habe begonnen, das fängt bei mir schon im Alltag an, dass ich zum Beispiel bewusst esse, dass ich mal beim Spazierengehen darauf achte, oh, was spüre ich denn da eigentlich unter meinen Füßen? Das sind ja Steine. Was spüre ich an meinem Körper? Wenn ich dusche, okay, wie ist denn das Wasser? Das ist ganz warm. Es fängt bei mir ganz im Alltag bei den Kleinigkeiten schon an, diese Achtsamkeit. Und das holt mich einfach wieder runter und sag, ich bin heute hier und was morgen ist, ist morgen. Und was gestern ist, ist schon längst vorbei. Und das ist eine Übungssache.
Das heißt, du gehst her und schaust, dass der Körper das spürt, dass du im Jetzt bist. Oder habe ich das richtig verstanden?
Also begonnen habe ich mit Achtsamkeitsmeditationen. Das kann man wirklich gut trainieren. Es gibt auch Apps, wo man das üben kann. Da beginnt man mit 2 Minuten Meditation mit dem klassischen Bodyscan, wo man sich mal runterholt mit einer Atemübung und dann folgt man mal den Atem und versucht einmal hineinzuhören in sich selbst, okay, was spüre ich denn, wenn ich einatme, wo bewegt sich da was bei meinem Körper, in der Brust und in den Bauch, und in weiterer Folge geht dann meistens den ganzen Körper durch, was empfinde ich gerade, was spüre ich am Kopf, und mache diesen Bodyscan von Kopf bis Fuß, und ich habe das wirklich lernen müssen. Ich bin das erste Mal bei meiner Psychologin gesessen und die hat das mit mir üben wollen und hat mich gefragt, und was spürst du denn auf deinen Händen, auf deinen Füßen? Und ich habe keine Antwort gewusst. Ich habe das nicht können. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ja, die meisten in unserer Gesellschaft, wir haben diesen Bezug irgendwie verloren zu uns selbst und sind alle nur nach außen gerichtet. Und das habe ich dann versucht zu lernen.
Ist es da gelungen?
Ja. Interessanterweise, als ich habe dann diese Achtsamkeitsmeditationen täglich gemacht und geübt und dann waren meine Panikattacken, ich habe seither nie mehr eine Panikattacke gehabt. Durch gezielte Atemübungen in den Bauch atmen und Meditationen habe ich seither keine Panikattacken mehr gehabt.
Wenn man einmal zurück ins Isolierzimmer gehen, ich kann mich nämlich erinnern, dass du nämlich einmal erzählt hast in einem vorigen Interview, dass wie du dann in dem Raum warst, dass du dann angefangen hast, mit Visualisierungen zu arbeiten. Mhm. Was waren da Auslöser, oder wie ist denn das hergegangen mit den Visualisierungen?
Es war dann so, bei mir hat der erste Chemozyklus nicht so angeschlagen wie erwartet. Und dann hat man mir gesagt im LKH Graz, dass meine Leukämie auch nach der Stammzelltransplantation mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkommen wird und die Stammzelltransplantation an sich nur noch mehr so ein Versuch ist bei mir. Und das war dann so ein Punkt bei mir. Ja, wie verarbeitet man das? An dem Tag, das war eigentlich schlimmer wie die Diagnose für mich, weil irgendwie bin ich abgeschrieben worden von den Ärzten in Graz und das war der Tiefpunkt, würde ich jetzt einmal sagen. Also der Tag war wirklich schrecklich. Ich wollte nach Hause gehen und nichts mehr machen lassen. Aber gleichzeitig war der Tag auch der Wendepunkt. So kann ich das heute beschreiben, weil bis zu dem Tag habe ich immer so diese Kampfhaltung gehabt, immer das gegen den Krebs kämpfen und du musst ja stark sein und oh mein Gott, das war irgendwie echt anstrengender wie die Akzeptanz. Ich habe dann an dem Tag, habe ich gesagt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder versinke ich jetzt im Selbstmitleid, gehe nach Hause und sterbe daran, oder ich fokussiere mich jetzt aufs Leben, auf meine Gesundheit. Es gibt jetzt nur noch zwei Möglichkeiten und ich habe dann für mich beschlossen, dass mir eigentlich nichts bringt, wenn ich jetzt nur noch weine und wenn ich nur noch in Selbstmitleid versinke. Es hilft mir in dieser Situation nun mal nichts. Und ich habe dann zum ersten Mal seit meiner Diagnose, habe ich da dann den Krebs angenommen und ich habe mit diesem Tag, wie soll ich sagen, einen inneren Frieden aufgehabt. Es war für mich in Ordnung, ich habe Krebs. Es kann sein, dass ich sterbe, ich habe mich dann mit dem Tod natürlich beschäftigt, aber ich habe dann begonnen mit Visualisierungstechniken aus dem Mentaltraining und ich habe dann meine Gedanken eigentlich komplett umgedreht. Und ich habe dann daraus so eine Stärke entwickelt und war immer so optimistisch und gut drauf. Das ist sogar so weit gegangen, dass ich sogar die Ärzte dann schon aufpäppelt habe und denen Mut zugesprochen habe. Und nicht umgekehrt. Also ich bin dann hergegangen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt nur an Krankheit und Krebs denke, mein Kopf kann ja gar nicht mehr untersticken. Ne? Und dann habe ich das alles von meinem Kopf verbannt und habe mit Affirmationen gearbeitet. Ich habe sogar auf die Chemotherapie Heilung aufgeschrieben und ich habe mit Affirmationen intensiv gearbeitet.
Was war dann da so eine typische Affirmation, die du da verwendet hast?
Ich bin gesund, ich bin geheilt und mein Unterbewusstsein und den Verstand habe ich irgendwie mit Affirmationen eigentlich komplett umgedreht. Und ich habe das für mich genutzt, um mir selbst zu helfen. Also, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt aufgebe, habe ich eigentlich auch nichts davon. Und wenn es blöd hergeht, sterbe ich.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass man mit Affirmationen oder mit Mentaltraining eine Krankheit leugnet. Also das darf nicht falsch verstanden werden, aber es ist ja mittlerweile erwiesen, dass man mit Gedanken die Gefühle, die Emotionen steuert. Und Emotionen haben ja Wirkung auf die DNA, auf die Zellen, auf den ganzen Körper, das, auf Hormonausschüttungen etc. Und das habe ich einfach gezielt für mich genutzt, um mir selbst zu helfen in der isolierten Zeit.
Vielleicht sollte man noch kurz erzählen, eine Affirmation für jene, die das nicht wissen da draußen. Affirmationen sind einfach positive, kurze Sätze, also positiv formulierte kurze Sätze,
genau,
die man als Botschaften für das innere Ich verwendet und die einfach gebetsmühlenartig wiederholt.
Richtig, also ich weiß noch, damals im Isolierzimmer ist das bei mir wie eine Schleife rund um die Uhr in meinem Kopf, hat sich das abgespielt und ich habe wirklich nur noch an Gesundheit und an mein Ziel gedacht. Ich habe mir ein Vision Board gemacht, so nenne ich das immer, und habe mir Bilder ausgedruckt, wo ich Bilder draufgeklebt habe, was ich noch erleben möchte und was ich nach der Isolation eines Tages wieder erleben möchte. Und mit dieser positiven Energie habe ich meinen Körper überflutet und ich bin dann so stark geworden. Unbeschreiblich war das eigentlich, ja.
Schön. Hast du noch ein Vision Board heutzutage?
Ich praktiziere das bis heute. Auf allen Lebensbereichen eigentlich.
Schön.
Und weil ich mir denke, zielorientiertes Denken hilft auf allen Lebensabschnitten. Und ich versuche immer meinen Fokus auf meine Ziele zu richten und nicht auf das, was ich nicht will. Und wenn man sich mal ein bisschen mit Mentaltraining beschäftigt, dann ist das recht interessant, weil das ja alles ja schon wissenschaftlich erwiesen ist, wie das Gehirn so funktioniert. Und dass das Gehirn in Bildern denkt, zum Beispiel, ich denke jetzt nicht an Schokolade und was für Bild hast du jetzt im Kopf?
Ja.
Schokolade. Also, und wenn ich jetzt nur an Krankheit denke, dann habe ich nur diese schierigen Bilder im Kopf. Also,
Ja, es ist sicher gesunde Gedanken und die voll Licht und Liebe und Sonne durchflutet sind.
Ja.
Die sind sicher die besseren als Gedanken an Tod und Verderben. Das da bin ich bei dir, da treffen wir uns eher bei extrem viel mit Affirmationen gearbeitet. Also speziell, wenn es, mache ich in Wahrheit bis heute, wenn ja. ich merke, dass mir meine Angst wieder, also die Angst wieder nach mir greift oder so. Oder wenn ich zu viel in einer Stresssituation komme, weil ich mache mir oft den Stress leider Gottes viel zu sehr selber.
Mhm.
Und dann merke ich, dann sind Affirmationen, die tun mir dann sehr gut. Ich habe auch eine, die ist sehr ähnlich. Ich bin körperlich und geistig heil und gesund. Alle meine Beziehungen sind harmonisch.
Ja, also ich habe die unterschiedlichsten und ich wende das auf alle Lebensbereiche eigentlich an, je nachdem, was ich gerade wieder für ein Ziel habe. Momentan ist es mein Wunsch abzunehmen, noch ein paar Kilo und dann sage ich mir halt, ich fühle mich leicht und gesund.
Ja, super. Das ist doch super.
Und das Interessante ist ja auch, dass ich das Gehirn, also bei mir ist das ja schon so auf Fleisch und Blut übergegangen, diese Denkweise. Aber das Gehirn, das ist mittlerweile ja auch schon nachgewiesen worden, dass das Gehirn in diesen Bereichen ja neue Neuronen bildet und neue Nervenzellen bildet und neue Synapsen bildet. Das heißt, der Bereich, wo man diese Gedanken bildet, der wird dann größer und die negative Seite wird kleiner. Und das finde ich ja total interessant eigentlich.
Ja. Ich glaube, das nennt sich Neuroplastizität.
Ja, genau. Genau.
Ja, dass man aus kleinen Wegen Autobahnen baut.
Irrsinnig spannend, das Thema, wenn man da mal ein bisschen recherchiert und nachliest. Ja.
Ja. Dass ich nur meine mächtigste Affirmation gesagt habe, alles, was wichtig ist für mein Leben, wird mich zur richtigen Zeit finden. Die, muss ich sagen, die tröstet mich immer. Mit der geht es mir immer gut. Weil ich weiß nicht, irgendwie will man dann oftmals viel vom Leben, anstatt dass man merkt, dass eigentlich eh schon so viel und so reich da ist.
Alles kommt zu seiner Zeit.
Genau so ist es, ja. Die Visualisierungen, das finde ich auch noch ganz spannend, weil du sagst, Menschen denken in Bildern. Mhm. Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, du hast sogar Sachen aus der Zeitung ausgeschnitten, wo du gesagt hast, das wird dir irgendwie Freude machen oder Spaß machen. Also das hast du dann auf der Vision Board geklebt. Das heißt, wie hat das dann ausgesehen?
Also mein Isolierzimmer war total, komplett vollbiegt mit Post-its, wo Affirmationen draufgestanden sind und mit Bildern, zum Beispiel, dass ich ins Meer fahren will. Oder Konzerte besuchen möchte, ich möchte wieder in eine Bar gehen, ich möchte wieder mich mit Freunden treffen und lauter so Kleinigkeiten, alles, was ich halt wieder mache und was mir Spaß macht, auf das habe ich eigentlich meinen Fokus gelenkt. Und bin da richtig in die Vorfreude gegangen und habe mir das so richtig real und in den buntesten Farben vorgestellt und habe mich dann schon so richtig gefreut drauf, so dass das Thema Krebs eigentlich gar nicht mehr so präsent war in mir, obwohl ich schwer krank war zu dem Zeitpunkt. Aber ja, Vorfreude ist ja noch die schönste Freude und es unterstützt ja auch die Selbstheilungskräfte, wenn man sich in diese positiven Gedanken wiegt, sage ich einmal.
Ja. Darf ich noch kurz fragen, einfach weil es mich interessiert, weil nachher bist du ja, wie du psychisch weggebrochen bist, warum hast du mit dem später dann mit der Methode nicht so gut helfen können? Was glaubst du?
Ich glaube einerseits, ich habe nämlich ein Jahr lang Cortison nehmen müssen und ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, das Cortison ist ja auch ein Stresshormon. Ich kann das jetzt auch schwer beschreiben, weil ich kein Arzt bin, aber das hat, glaube ich, auch für meinen Zusammenbruch eine große Rolle gespielt damals. Und ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl gehabt, von einem Tag auf den anderen ist das wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ich bin wieder im Krankenhaus gelegen, weil ich eine Hüftprothese erhalten habe. Und ich habe gewisse Geräusche im Krankenhaus gehört. wir Telefon läuten und die Infusionsstände, und ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Ich habe übelste Depressionen gekriegt und war in einem richtigen, tiefen, schwarzen Loch gefangen. Mhm. So hat sich das aufgefühlt, ja.
Wie bist du da rausgemarschiert? Schritt für Schritt?
Schritt für Schritt. Ich bin ein Jahr lang wöchentlich zur Psychotherapie gegangen. Mhm. Ich habe Gott sei Dank gleich eine Psychologin gefunden. Und die hat mir da raus verholfen und hat mich da gut unterstützt, ja.
Mhm. Hast du Medikamente bekommen?
Ja.
Ja, gut so.
Es war notwendig, dass ich da mal Medikamente nehme, ja.
Ja, ist ja gut. Ja. Also, wie empfindest du das? Weil in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz ist es ja wirklich so, dass man stigmatisiert ist, wenn man Antidepressivum nimmt, anstatt dass man froh ist, dass man was hat, was einem hilft.
Natürlich, vorher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich kann ja keine Antidepressiva nehmen, weil das übliche Klischee, sage ich jetzt einmal, das wird irgendwie noch belächelt und du bist dann, also heute sage ich aber, man sollte wirklich froh sein, dass es Medikamente gibt, die einem da über diese Zeit helfen. Für mich persönlich sind Antidepressiva nichts, was ich dauerhaft nehmen möchte, sondern immer nur unterstützend, wenn ich wirklich wieder merke, okay, ich falle wieder in eine leichte Depression und ich neige dazu. Also das glaubt man, kennt man, würde man sich von mir nicht denken, aber natürlich habe ich nach wie vor auch schwierige Phasen.
Ja, ist aber ganz typisch, finde ich, nach einer Krebserkrankung. Also es sind viele, die das beschreiben.
Ich bin da oft, also letztes Jahr zum Beispiel im Herbst war das der Klassiker. Also es hat begonnen wieder, dass ich so weinerlich war und wieder negativ gesteuert war. Und ich habe so viele Flashbacks erlebt wieder. Und das hat mich dann das Erlebte von der Isolation und von den Chemotherapien und diese Arztgespräche, das hat mich dann wieder... Und all die Ängste, dass vielleicht die Leukämie wiederkommt, das hat mich wieder zu beherrschen angefangen. Und was mache ich dann? Ich bin dann wieder zur Psychotherapie gegangen. Und ich habe das, also ich glaube, dass ich es gut im Griff habe. Und ich hole mir eigentlich immer sofort extern Hilfe, wenn ich merke, okay, nach einem Monat merke, ich komme nicht weiter, es verschlechtert sich, dann setze ich eigentlich sofort an. Und ich habe dann wieder ein leichtes Medikament verschrieben bekommen. Jetzt nehme ich nichts mehr, die Sonne scheint, es ist wieder alles gut. Aber wenn ich wieder was, ein Medikament brauche, ja, mein Gott.
Ja, voll. Ich frage einfach nur nach, dass die da draußen auch hören, ja, gell? Weil ja, ich sehe das auch so. Ja, Gott sei Dank gibt es was. Ja. Und Gott sei Dank gibt es auch Leute, die sich trauen, drüber zu reden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich genieße für mich immer nur mit Vorsicht, weil ich möchte jetzt nicht für Antidepressiva oder irgendwie abhängig werden, aber es ist durchaus unterstützend, wenn man wieder in ein Loch fällt.
Ja, voll, verstehe.
Aber unterstützend mit Psychotherapie, das ist halt mein Ansatz, sodass ich das Medikament dann wieder loswerde.
Jetzt ist ja so, dass ganz viele inzwischen mit dem Thema Isolation glauben, dass sie mitreden können, weil wir sind in einer Pandemie und es hat Lockdowns noch und nöcher gegeben. Kann sich schon gar nicht mehr zählen, wie viele.
Ja.
Was glaubst du, wenn man sich das ein bisschen so anschaut, was so rein psychologisch passieren sollte, wenn man in Isolation ist? Was ist denn dir so typischerweise passiert und wie ist das die Abgrenzung zu dem, wie jetzt das mit Corona und der Isolation so ist?
Heute muss ich sagen, ich habe das Gefühl, meine Wahrnehmung war sehr verzerrt. Also es ist komisch zu beschreiben, weil ich habe heute das Gefühl, das ist das erste Jahr, wo ich so isoliert war und keine Freunde treffen durfte, selbst meine Geschwister nicht sehen durfte. Das kommt mir ewig weit vor und meine Wahrnehmung ist da ganz verzerrt, habe ich das Gefühl. Das ist wie ein Seifenblase. Es ist ganz komisch zu beschreiben. Das ist irgendwie ganz komisch. Und wenn ich so recherchiere, was Isolation jetzt mit Corona momentan gibt, kommen ja viele Artikel in den Zeitungen oder in den Medien, was das mit Menschen und der Psyche macht, diese Isolation. viele entwickeln, weil sie zu Hause sind oder längere Zeit isoliert sind, ein negatives Selbstbild oder Selbstwertgefühl. Und das ist bei mir auch passiert. Also es war ein langer Weg für mich und wirklich, ich habe wirklich viel psychologische Unterstützung gebraucht, dass ich mich als Mensch und als Frau wieder annehmen habe können. Ich habe das wirklich lernen müssen wieder. Also es ist bis heute noch schwierig, aber ich habe absolut kein Selbstwertgefühl mehr gehabt danach, nach der Isolation.
Magst du mal ganz kurz erzählen, was verstehst du unter Selbstwertgefühl? Also das bedeutet, dass man sich nicht mehr selber spürt oder das bedeutet, dass man nichts wert ist oder, also weil es, man kann ja das in verschiedenen, man kann es ja unterschiedlich verstehen, weißt du, Mann?
Natürlich, also ich habe mich gefühlt, als ob ich nichts mehr wert bin, weil ich war damals 27 Jahre alt, war zu Hause und ich wollte was machen, ich konnte aber körperlich nicht. Ich habe mich als Last gefühlt für meine Familie. Ich habe mich, mir ist das immer so vorkommen, dass die viel mehr Arbeit haben durch mich und natürlich haben die Sorgen um mich gehabt und ich habe ihnen Arbeit gemacht. Wie soll ich sagen, ich war pflegebedürftig und meine Mama hat das gern gemacht, aber es war für die ganze Familie eine totale Umstellung.
Ja, mein schönstes Urlaubserlebnis ist es nicht, oder?
Nein, also wenn einer an Krebs erkrankt in der Familie, sind Eltern und Geschwister in irgendeiner Form mit erkrankt. Das ist ja das Schlimme daran, was das für System Sorgen erkrankt, ja. Die Familie auch durchmacht. Ja, das wird mir erst heute oft erst bewusst oder das Erzählen erzählen sie mir erst heute oft, was da wirklich in ihnen vorgegangen ist. Aber viel schlimmer war bei mir eigentlich, ich habe mich selbst als Frau nicht mehr annehmen können, weil ich durch die Chemotherapie unfruchtbar geworden bin. Und das Cortison hat dazu geführt, dass ich innerhalb von ein paar Monaten 35 Kilo zugenommen habe und das war für mich psychisch eine extreme Herausforderung, weil wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich einen fremden Menschen gesehen. Ich hab mich nicht mehr mit mir selbst identifizieren können. Und ich sage, ich glaube, das waren dann viele Punkte, warum es dann wirklich zu meinem Zusammenbruch gekommen ist.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, ich finde, du hast eh wahnsinnig lang durchgehalten. Wie hat dich deine Krankheit verändert, was glaubst du?
Heute kann ich sagen, heute würde ich diese Frage so beantworten, meine Krankheit hat mich ins Positive verändert, weil die Wertschätzung gegenüber dem Leben spüre ich ganz anders. Also ich bin viel zufriedener, dankbarer geworden und ich erfreue mich an kleinen Dingen. Die Erfahrung Krebs oder die Erfahrung generell, dass man mit dem Tod konfrontiert wird, ja, die ist dramatisch. Aber auf der anderen Seite birgt es auch, ja, wie soll ich beschreiben, schöne Dinge. Es bringt auch schöne Dinge, weil das Leben ist endlich. Und jeder von uns muss diese Welt wieder verlassen und niemand will sich damit beschäftigen. Und ich lebe aber heute dafür bewusster und erfreue mich wirklich an kleineren Dingen. Ich freue mich, wenn ich jeden Tag in der Früh wach werde, freue mich schon, ich kann wieder laufen, ich kann aufstehen, die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich spüre einen Wind, also, und ich bin einfach dankbar, dass ich die Welt noch von unten sehen darf. Das hätte ich vorher so nie empfunden.
Verstehe. Ich freue mich immer auf meinen ersten Kaffee.
Ja, das auch, ja. Aber es ist schon eine ganz andere Wertschätzung.
Ja, das stimmt.
Und natürlich, die Achtsamkeit mir gegenüber hat sich natürlich sehr verändert und die Prioritäten ändern sich komplett. Also
von wo nach wo?
Von wo nach wo. Heute, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn ich über meinen Körper Veränderung wahrnehme, dann gehe ich halt einmal zum Arzt, vorsorglich. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich hätte früher nie auf die Signale meines Körpers geachtet. Und heute bin ich umso feinfühliger und versuche mit Ernährung, so gut es geht, und mit Sport. Das ist einfach wichtiger wie alles andere für mich, mein Körper und meine Gesundheit.
Wenn du mal an den Anfang gingest, was würdest du selber für 3 Tipps geben heute? Ich habe dir die Frage schon mal gestellt vor 3 Jahren, falls du dich erinnerst.
Interessant. 3 Tipps. Was würde ich heute sagen? Glaube an dich selbst. Vertrau auf dich, auf dein Können. Vertrau auf deinen Körper. Es ist nichts in Stein gemeißelt, was die Ärzte sagen. Ich glaube, das spricht auch für meine Geschichte. Mhm. Und drittens würde ich sagen, alles kommt zu deiner Zeit.
Mhm. Ja, das ist leider wahr.
Ich bin mir echt oft selbst im Weg gestanden.
Ma, ich verstehe es so. Wer nicht? Ganz
bis
ehrlich.
Es ist heute noch. Ich möchte zu viel, was aber mein Körper noch gar nicht so.
Ich glaube, dass das voll menschlich ist, ehrlich. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, dass man dass da draußen jeder und jede irgendwo damit konfrontiert ist, nur sind nach einer Krebserkrankung oder während einer Krebserkrankung die Themen, die man dann halt will, ein bisschen andere. Also, dass man halt irgendwie das, was man sich denkt, das will ich jetzt in meinem Leben haben, dass das halt ein bisschen schwerer zu erreichen ist da und dort.
Ja, ich sage immer, mittlerweile Ruhephasen sind mein Weg zum Erfolg.
Ja, voll.
Mittlerweile, ja. Das hat sich natürlich komplett geändert.
Ja. Und kein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn man ruht.
Ja, oder kein schlechtes Gewissen, Nein zu sagen.
Ja.
Ja, und das ist eine coole Sache. Also das hätte ich früher auch, das ist auch so ein Punkt, das hätte ich früher nie so gekonnt wie jetzt. Ich sage, ich habe mich von Menschen verabschiedet ohne schlechten Gewissen. Also jeder, der mir Energie entzieht oder mir nicht gut tut, sage ich Nein. Und ohne mich rechtfertigen zu müssen, weil die Fatigue, die Chemofatigue spüren wir Krebspatienten danach und diese körperliche Erschöpfung. Also ich zumindest kann niemanden in mein Leben brauchen, der mir Energie entzieht. Auf negative Weise.
Ja, verstehe. Ja. Wie wichtig ist glücklich sein?
Ja, natürlich. Glücklich sein ist für jeden Menschen, glaube ich, sehr wichtig. Aber glücklich sein ist ja wieder so eine Frage der inneren Einstellung, oder?
Ey, voll. Ich frage deswegen so komisch, oder ich habe die Frage jetzt einfach saublöd gestellt, behaupte ich es fast. Aber wenn ich so zurückschaue, ich merke, dass ich viel einfacher glücklich bin und dass ich aber gleichzeitig so ziemlich alles dran messe, ob es mich glücklich macht oder nicht. Und alles, was mich nicht glücklich macht, haue ich raus.
Ja, ich wollte gerade sagen, zum Beispiel, ich führe heute jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber ich versuche es wieder in meinen Alltag zu integrieren, ist ein Dankbarkeitsbuch. Mhm. Und ja, natürlich, man ist für belanglosere Dinge dankbarer und glücklicher. Also ist auch eine Frage der inneren Einstellung.
Das mag ich, muss ich sagen. Das hat sich geändert, aber das ist ja etwas, was gut ist, was ins Leben einer gekommen ist.
Richtig, das ist was Gutes, ja.
Mm, das stimmt.
Also eine Krankheit birgt auch wieder gute Seiten in sich. Also ich sage, man muss, glaube ich, dann für die Zukunft, wenn man weiterlebt und wieder das Leben am Schopf packt, sage ich jetzt einmal, man muss eh einen Weg finden. Ja, ich habe Krebs gehabt, ich hatte diese Krankheit, aber es darf jetzt nicht mein komplett zukünftiges Leben beherrschen mehr. Und alles, was man mitnehmen kann daraus, aus dieser Erfahrung Krebs, was positiv, was einen verändert hat, das kann man ja mitnehmen, das ist ja nichts Schlechtes. Und die negativen Sachen muss man eh wieder schauen, dass man mit denen zurechtkommt.
Ja, leider.
Ja.
Oder Gott sei Dank, wahrscheinlich ist das alles ein Prozess, weil es macht ja zu den Menschen, der du heute bist.
Ja.
Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wie man jetzt feststellen hat können an den letzten vielen Minuten ist, wir wissen, dass du schlau geworden bist über deine Erfahrung. Und sehr weise, gute Frau für dein Alter.
Danke. Muss ich schon sagen. Das nehme ich jetzt so selbst nicht so wahr und ich mag mich auch selbst nicht loben oder so.
Ah, wohl.
Aber ich glaube, ich bin schon anders als andere 30-Jährige in meinem Alter, weil ich natürlich...
Ja, man wird eine alte Seele, gell?
Weil man natürlich viele Erfahrungen sammeln musste.
Mir ist am Anfang, war mir dann alles zu belanglos. Was, zu profan. Ich habe gedacht, bitte, gemessen am Leben, um was geht's jetzt?
Ja, richtig.
Aus der Schleife muss man dann auch wieder mal aussteigen.
Es ist heute noch so, wo ich mich selber oft zurückschrauben muss, wenn ich bei Freunden bin oder so, wenn jemand zu mir sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt das gehabt oder ich habe mir einen Fuß gebrochen oder einen Finger gebrochen, keine Ahnung, eine Kleinigkeit für mich halt. Also ich habe das Gefühl, ich bin dann immer so, ja mei, ja mei, ist ja nicht so schlimm.
Wachst wieder zusammen.
Also ja, es wird ja wieder, also ich bin da, ich glaube, dass die manche vielleicht da vor dem Kopf gestoßen fühlen. Durch meine Aussagen da.
Ja, aber ich sag, ich meine, es ist das Umgekehrte, ist auch so, dass man dann oft hört, ja, aber mit deiner Situation, das kann man ja nicht vergleichen, wo ich mir dann denke, ja gut, aber die eigenen Sorgen, die sind ja auch dann oft einmal. Also ich sag, es gibt wahrscheinlich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Das stimmt, ja.
Also Isabella, ich sage jetzt einmal herzlichen Dank. Wir haben wirklich einen tollen Einblick bekommen. Erstens einmal, hat es mir gut gefallen, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast. Wie fühlt sich das eigentlich an in so einer Diagnosephase mit einer AML und wie könnte sich das anfühlen, wenn man tatsächlich in einem Isolationszimmer landet? Aber, und das war ja auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, ob du ins Podcastgespräch einkommst. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie du deine Herausforderungen in was Positives drehen konntest. Also da darf man wirklich von dir lernen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du bei uns da warst.
Ich sage auch danke, liebe Martina. Ich glaube, das Schöne ist, wenn man mich jetzt so sieht oder man ist vielleicht jetzt gerade in dieser Situation, dass man Leukämie-Diagnose erhält, dann ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man jemanden sieht, okay, der hat es geschafft. Trotz aller Dramatik und Endstadien und Dingen, aber ich bin geheilt und das ist einfach ein Wahnsinn.
Ja.
Nicht echt nur in Remission, sondern wirklich geheilt, also gesund.
Ah, das ist echt cool.
Und das ist schon geil.
Ich sage auch danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast. Das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Das ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du mehr zu uns wissen willst, dann besuche uns. Unsere Webseite findest du auf www.kurvenkratzer.at und folge dem Linktree in den Shownotes. Auf unserer Webseite findest du übrigens auch unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Das Leben nach einer Krebsdiagnose ist anders. Beziehungen sind anders, der Körper fühlt sich neu an, Ernährung und Bewegung haben einen neuen Stellenwert bekommen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Kopf oftmals nur noch das tut, was er will. In unserem Magazin beschäftigen wir uns sehr viel mit diesen Inhalten zum Thema Krebs. Unser Ziel ist es, diesen neuen Lebensumstand besser zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Für Patienten, für Angehörige und auch für medizinisches Personal. Und natürlich sind wir auch auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen vertreten. Wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.